Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 20, von Vers 1 an. Abraham aber zog von dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesch und Schur und lebte nun als ein Fremdling zu Gera. Er sagte aber von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ sie holen. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes um des Weibes willen, das du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich doch das nicht getan? Habe ich das doch getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen? Und Gott sprach zu ihm im Traum, ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wider mich sündigtest, und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührtest. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und lass ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, dass du des Todes sterben musst und alles, was dein ist. Da stand Abimelech früh am Morgen auf und rief alle seine Großen und sagte dieses alles vor ihren Ohren, und die Männer fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham auch herzu und sprach zu ihm, warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll. Und Abimelech sprach weiter zu Abraham, wie bist du dazu gekommen, dass du solches getan hast? Abraham sprach, ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte, und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter, so ist sie meine Frau geworden. Als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern ließ, sprach ich zu ihr, die Liebe tu mir an, dass, wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab sie Abraham und gab ihm Sarah, seine Frau, wieder und sprach, siehe da, mein Land steht dir offen, wohne, wo dir's wohlgefällt. Und zu Sarah sprach er, siehe da, ich habe deinem Bruder 1000 Silberstücke gegeben, siehe, das soll eine Decke sein über den Augen aller, die bei dir sind, dir zugute. Damit ist dir bei allen Recht verschafft. Abraham aber betete zu Gott, da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte zuvor hart verschlossen jeden Mutterschoß im Hause Abimelechs um Sarahs, Abrahams Frau willen. Wer die Lebensgeschichte Abrahams kennt, der weiß, dass Ähnliches schon einmal geschehen ist. Damals zog Abraham nach Ägypten und gab dort seine Frau als seine Schwester aus. Und jetzt befindet er sich in Gera und tut dasselbe. Das ist eine ganz peinliche Angelegenheit. Es ist immer besonders peinlich, wenn uns bestimmte Fehler nicht nur einmal passieren. Aber der Heilige Geist geht hier schonungslos mit Abraham um und unterschlägt dieses Geschehen nicht. Und wir sind dankbar dafür, denn wir können auch hier wiederum einiges für uns lernen. Wir wissen nicht, aus welchem Grund Abraham sich hier für einige Zeit in der Gegend von Gera festgesetzt hatte. Vielleicht war es wieder eine drohende Hungersnot, die ihn in Richtung Südland in Bewegung gesetzt hat. Wir können nur Vermutungen anstellen. Und nun geschieht, was Abraham befürchtete. Abimelech, der Stadtkönig Geras, findet Gefallen an der Fremden und will sie zur Frau nehmen, da Abraham behauptete, sie sei seine Schwester, was ja auch zum Teil stimmte. Sie war seine Halbschwester. Vers 12: Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter. So ist sie meine Frau geworden. Doch Gott greift rechtzeitig ein, wie wir gelesen haben, um seiner Verheißung willen, um Saras willen, um Abrahams willen und auch um Abimelechs willen, der ganz arglos in diese Geschichte hineingeschlittert ist. Gott begegnet Abimelech in einem Traum. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm: Siehe, du bist des Todes um des Weibes willen, das du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach: Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich das doch getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen? Und Gott sprach zu ihm im Traum: Ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wieder mich sündigtest, und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührtest. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und lass ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, dass du des Todes sterben musst und alles, was dein ist. Wir fragen uns, wie konnte Abraham so etwas, solch eine Geschichte noch einmal passieren? Die Antwort finden wir in Vers 13. Als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern hieß, sprach ich zu ihr: Die Liebe tu mir an, dass wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Ganz zu Anfang seiner Wanderschaft hatte Abraham aus Angst um sein Leben mit seiner Frau ein Abkommen geschlossen. Sie sollte sich in kritischen Situationen als seine Schwester ausgeben. Und hier waren bereits die Weichen falsch gestellt. Also müssen wir zurück in die Vergangenheit. Und das trifft auch auf uns zu in der einen oder anderen Situation. Manchmal hat unser Fehlverhalten in der Gegenwart seine Wurzeln in der Vergangenheit. Es kann sein, dass wir über bestimmte Dinge in der Vergangenheit, die also vielleicht schon weit zurückliegen, noch nicht in Wahrheit Buße getan haben, dass wir noch nicht im Namen Jesu mit der Sünde gebrochen haben. Wir neigen ja alle dazu, über bestimmte Dinge einfach so hinwegzugehen oder sie zu verdrängen. Aber wir sollten dem Heiligen Geist Raum geben. Es kann durchaus sein, dass Fehlverhalten in der Gegenwart, sündiges Verhalten in der Gegenwart, auf bestimmte Dinge in der Vergangenheit zurückzuführen sind. Und der Geist Gottes will uns mahnen. Der Geist Gottes geht nicht einfach so darüber hinweg, sondern er will, dass wir zurechtgebracht werden. Im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel, Vers 20 und 21, weist Paulus die Korinther auf solche Dinge hin, die in der Vergangenheit schon vor ihrer Bekehrung gelaufen waren, über die sie aber offensichtlich nicht recht Buße getan haben. Geht es also um eine Zeit, die vor ihrer Bekehrung lag. Und so kann das durchaus auch bei uns der Fall sein. Wir sollten also hin und wieder mal in uns kehren, eingehalten bei uns selbst und den Herrn bitten: Herr, gibt es da noch Dinge, über die ich noch gar nicht recht Buße getan habe und die mit dafür verantwortlich sind, dass ich zurzeit immer wieder Niederlagen erleide? Liegt das vielleicht in der Vergangenheit begründet. Spätestens nach dem Vorfall in Ägypten hätte sich Abraham mit Sarah zusammensetzen müssen und die beiden hätten sich beugen und ihr Abkommen als vor Gott ungültig erklären müssen. Sie hätten da reinen Tisch machen müssen. Doch offensichtlich ist das nicht geschehen. Und so konnte die Sünde jetzt wieder ihre Herrschaft ausüben. Manches in der Gegenwart kann uns stark an die Vergangenheit erinnern. Und das kann dann eine Aufforderung für uns sein, das Vergangene gründlich vor Gott ins Reine zu bringen. Das ist also das Erste, was wir lernen können hier. Und vielleicht betrifft es jemanden unter uns. Und der Herr mag Gnade geben, dass er dem auch Raum gibt. Wir wollen aber auch sehen, wie wunderbar tröstlich es ist, dass Gott bereit ist, wiederholtes Versagen zu vergeben. Wer unter uns weiß nicht, etwas davon zu sagen, wie groß die Möglichkeit ist, nach wiederholtem Versagen zu resignieren und das Handtuch zu werfen. Jetzt ist es mir schon wieder passiert. Ja. Schon wieder bin ich in dieselbe Falle hineingetappt. Schon wieder war ich nicht wachsam. Schon wieder ist der Gaul mit mir durchgegangen, wie wir zu sagen pflegen. Schon wieder hat die Sünde mich überrollt. Es mögen gar keine großen Dinge sein. Es können die kleinen Dinge sein im alltäglichen Leben. Und da haben wir ja meistens mit der Empfindlichkeit zu tun. Empfindlichkeit, wie mal jemand gesagt hat, ist die Barmherzigkeit mit dem eigenen Ich. Mit dem Ärger. Immer ein Ausdruck unserer selbstgerechten inneren Gesinnung und Haltung. Und, was unser alltägliches Leben so ausmacht, gerade im Umgang miteinander, das offenbart oft das, was so in unserem Herzen von Natur aus steckt. Und wenn wir dann schon wieder gesündigt haben, nennen wir es doch Sünde, nennen wir doch unseren Ärger endlich mal Sünde und unsere Empfindlichkeit. Und entschuldigen wir das nicht mit irgendwelchen Umständen. Ärger ist Sünde, ganz egal, wie die Umstände auch immer waren und wie sich andere Menschen uns gegenüber auch immer verhalten haben. Empfindlichkeit ist Sünde. Wir müssen das so bezeichnen, damit wir Vergebung und Reinigung davon empfangen. Wenn das dann oftmals passiert ist, dann neigen wir dazu, zu sagen, es hat sowieso keinen Zweck. Entweder werden wir dann gleichgültig und geben den Kampf auf, oder wir verharmlosen die Dinge. Je nachdem. Und da ist es ein großer Trost zu wissen, dass wir wiederkommen dürfen mit derselben Schuld. Mit bangem Herzen fragt man sich dann mit dem Liederdichter, darf ich wiederkommen mit der gleichen Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Ist denn deine Gnade alle Tage neu, dass du willst vergeben, auch so oft es sei? Und er gibt selbst die Antwort, er gibt sich selbst die Antwort. Wahrlich, ich darf kommen mit der gleichen Schuld. Ich werde angenommen, du trägst in Geduld. Halt mich dann gebunden fest, o Herr, an dich, dass ich werd erfunden in dir ewiglich. Wir alle wissen um jene Begebenheit, da Petrus zum Herrn Jesus kommt mit der Frage, also wie ist das? Ist es genug, wenn ich meinem Bruder 7-mal vergebe am Tag? Wenn er also an mir schuldig wird und kommt immer wieder zu mir und bittet um Vergebung, reicht das aus? 7-mal. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, hör mal, lieber Petrus, nicht 7-mal, 77-mal 7-mal. Das heißt, Petrus, hör endlich auf zu zählen. Und es ist ja so, kommt jemand zu uns und bittet um Vergebung, dann ist die Sache so, als wäre sie gar nicht geschehen. Also fangen wir wieder von vorne an, ja? Und kommt er dann wieder, dann kommt er nicht zum 2. Mal, dann kommt er zum 1. Mal. Der Herr Jesus will dem Petrus zu verstehen geben, hör mal Petrus, du hast so viel Vergebung empfangen von mir, jetzt hör endlich auf, dem anderen seine Schuld und Sünde zuzurechnen. erwartet das der Herr von Petrus, so wissen wir, das ist seine ureigenste Gesinnung. Das ist die Gesinnung unseres Herrn selbst. Das ist die Gesinnung Gottes. Und sollte er etwas von uns erwarten, woran er sich nicht selbst hält? Kommen wir also zum x-ten Mal mit derselben Schuld? So ist Gott immer bereit, zu jeder Zeit bereit, uns zu vergeben. Und wenn er uns hier und da an vergangene Sünden erinnert, dann nur aus pädagogischen Gründen. Nicht, weil er uns nicht schon längst vergeben hätte, sondern weil er uns erziehen will. Also, wir dürfen wiederkommen. Auch ein Abraham durfte wiederkommen. Mit derselben Schuld. Und nun wollen wir auf einen Umstand zu sprechen kommen, der in der Unterhaltung zwischen Abraham und Abimelech zur Sprache kommt und der ein Auslöser für das ganze Geschehen gewesen ist. Und Abimelech rief Abraham auch herzu und sprach zu ihm: Warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde wollest auf mich und mein Reich bringen? Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll. Und Abimelech sprach weiter zu Abraham: Wie bist du dazu gekommen, dass du solches getan hast? Abraham sprach: Ich dachte, wichtig, ne? Ich dachte, wir denken auch manchmal, denke verkehrt, ja? Ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. Ohne dass Abraham Abimelech näher kannte, unterstellte er ihm, ein Mann ohne Gottesfurcht zu sein. Und daraus können wir zweierlei lernen. Erstens, seien wir vorsichtig mit unserem Urteil über andere. Oftmals unterstellen wir anderen Gedanken und Gesinnungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Dann haben wir uns ein Bild von jemandem gemacht und ziehen dementsprechend unsere Schlüsse. Und wie oft tun wir anderen Unrecht damit? Ich habe hier manches Mal Pfarrer Alfred Christlieb erwähnt, der in einem kleinen Dorf im Oberbergischen in Heidberg einen von Gott reich gesegneten Dienst getan hat. Am Anfang des vergangenen Jahrhunderts, er hat dort eine wunderbare Erweckung erlebt. Und er erzählt, dass er einmal zu Gast gewesen ist in England bei Verwandten. Es war anlässlich der goldenen Hochzeit seines Onkels. Und da war unter den Gästen auch eine Dame, die ihm auffiel mit ihrer etwas aus dem Rahmen fallenden Frisur. Und er dachte in seinem Herzen, das hat er natürlich nicht gesagt, aber er dachte, hier, Abraham sprach, ich dachte, ja, er dachte in seinem Herzen, also, wie kann man nur als Gotteskind so herumlaufen? Wie kann man nur als Gotteskind so herumlaufen? Hatte er schon sein Urteil über diese Frau. Und dann kam er mit ihr ins Gespräch. Und dann merkte er, welch eine tiefe innere Beziehung sie hatte zum Herrn Jesus Christus. Welch eine geistliche Persönlichkeit das gewesen ist. Und da war ihm klar, ich kann von der äußeren Erscheinung eines Menschen nicht immer auf sein Inneres schließen. Seien wir also vorsichtig mit unserem Urteil. Oder sagen wir es besser so, mit unserem Verurteil, dass wir auch hier und da ein Urteil abgeben müssen, anhand des Maßstabes der Heiligen Schrift, das ist uns allen klar. Wenn der Herr Jesus sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, dann ist diese Art von Urteilen natürlich nicht gemeint, sondern diese bösartige Art, die sich über den anderen stellt, die den anderen verurteilt. Und manchmal ist es nicht einmal immer nach dem Maßstab der Heiligen Schrift, nach dem man urteilt, sondern nach der persönlichen Prägung, nach der Tradition, in der man steht und. Nach den eigenen Vorstellungen, nach dem eigenen Geschmack. Nicht immer hat man die Heilige Schrift auf seiner Seite. Aber wie dem auch sei, auch wenn wir sagen können, das ist nicht schriftgemäß, vorsichtig mit diesem letzten Urteil und mit diesem letzten Richten, das ist allein Gott vorbehalten. Und dann kommen wir zurück hier zu dem Beispiel von Pfarrer Alfred Christlieb. Wir können einem Menschen manchmal sehr, sehr Unrecht tun. Und kommen wir zurück zu Abraham. Er tat dem Abimelech Unrecht. Abimelech war ein durch und durch gottesfürchtiger Mann mitten im Heidentum. Man möchte beinahe sagen, eine Perle im Schlamm. Aber das war für Abraham offenbar zunächst kein Thema, sondern er beurteilte, tja, nach seinen allgemeinen Eindrücken, und es war ein Vorurteil, das er hier gefasst hatte. Also vorsichtig, damit wir anderen nicht Unrecht tun und nicht falsche Schlüsse ziehen. Und seien wir vorsichtig im Verallgemeinern, im Pauschalisieren. Das liegt uns ja auch immer wieder. Abraham hatte aus dem allgemeinen sittlichen Verfall seiner Zeit geschlossen, dass es um Abimelech nicht besser bestellt sein konnte. Und dazu neigen wir eben auch, alles so über einen Kamm zu scheren. Ja? Auf der einen Seite schließen wir von Einzelnen auf viele. Nehmen wir als ein Beispiel, man hört das ja schon mal, ich war die deutschen Urlauber oder deutsche Urlauber, benehmen sich im Ausland oft sehr daneben. Ja, aber es mögen einiges sein, es sind da nicht alle. Wir können doch nicht sagen, grundsätzlich sind es die Deutschen, die immer im Urlaub draußen im Ausland sich daneben benehmen, die sich schlecht benehmen, das können wir doch nicht machen. Ja, wir dürfen doch da nicht alle über einen Kamm scheren. Wir müssen da gerecht sein. Oder aber umgekehrt, ja, man schließt von vielen auf Einzelne. Man sieht, wie es überall den Bach heruntergeht und sehen nicht mehr den Einzelnen, der da mittendrin steckt und noch einen guten Weg geht. Nehmen wir als Beispiel einmal die Verhältnisse in der Landeskirche. In der Freikirche sind sie ja inzwischen auch schlechter geworden. Wesentlich schlechter, als das früher mal gewesen ist, vom Geistlichen her. Der Liberalismus hat Raum gewonnen. Manche Dinge, die nicht gut sind, man öffnet sich für den Katholizismus, man öffnet sich für die Ökumene und so weiter und so fort. Und der Schritt ist nicht mehr weit, dann öffnet man sich auch für den Islam innerhalb der Freikirchen. Es kann im Grunde genommen gar nicht ausweichen. Er hat seine tiefe Wurzeln darin, dass man das Evangelium nicht mehr klar und deutlich kennt. Man spricht nur noch von den gemeinsamen Werten, aber es geht uns nicht in erster Linie um gemeinsame Werte, um Moral, sondern es geht um das Evangelium. Und wo das nicht mehr recht bekannt ist, dann kommt es dann zu solchen Entwicklungen. Aber was ich jetzt sagen möchte, ist doch, dass es mittendrin in diesem großen Abfall doch immer wieder Einzelne gibt, ob in der Landeskirche, in der Freikirche und wo es auch immer sein mag. Immer wieder Einzelne gibt, die einen guten Weg gehen. Die wollen wir doch nicht übersehen. Wir wollen nicht von den vielen auf jeden Einzelnen schließen. Elia hat diesen Fehler gemacht. Er sagt zu Gott, ich stehe ganz alleine da. Ich bin als einziger übrig geblieben von denen, die Baal nicht anbeten. Und was sagt ihm die göttliche Antwort? Paulus kommt darauf zu sprechen. Was sagt ihm die göttliche Antwort? Siehe, ich habe mir übrig gelassen 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben, vor Baal. Da waren also noch viele andere. Die kannte aber Elia gar nicht. Ja? Also seien wir vorsichtig, ziehen wir keine falschen Schlüsse. Es ist nicht verkehrt, sich Zurückhaltung aufzuerlegen, was nicht bedeutet, dass wir auf der anderen Seite nicht auch klare Worte finden, für oder gegen, besser gesagt, gegen den allgemeinen Abfall von Gott und seinem Evangelium. Nun, der Heilige Geist hat offenbar, wie jemand meint, ein großes Gefallen daran, den Charakter des heidnischen Königs Abimelech in ein besonders gutes Licht zu stellen, im Gegensatz, im Kontrast zu Abrahams ehrlosem Verhalten. Das fällt uns ja hier auf, ja. Der Abimelech wird wirklich auf einen Sockel gestellt hier, als ein Vorbild der Gottesfurcht, im Unterschied zu Abraham. Gott gibt ihm das Zeugnis, dass er ein aufrichtiges, ein einfältiges Herz habe. Die Welt handelt oftmals besser als wir Gläubigen. Ja, das beschämt uns. Das müssen wir einfach sagen. Es gibt vielleicht Nachbarn, die wir gut kennen, die vorbildlich sind in ihrem Verhalten. Ja? Sehr freundlich, großzügig. Wir als Christen sind ja manchmal unwahrscheinlich kleinkariert. Und ja, um nicht zu sagen knickrig auch manchmal, ja, unwahrscheinlich kleinkariert. Da beschenken wir jemanden und leiten davon ab, dass er auch genau das damit tut, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen, ja, oder leiten sonstige Rechte davon ab. Während ein Mensch in der Welt sehr großzügig sein kann im Umgang mit dem Geld, ja, und keine Rechte davon ableitet. Er sagt, was du damit machst, mach damit, was dir gefällt, ja. Es gehört dir. Man könnte sicherlich viele andere Beispiele noch nennen, die deutlich machen, wie seltsam wir uns als Christen manchmal verhalten. Im Unterschied zu den Menschen in der Welt. Und wir wollen doch immer wieder daran denken, wir wären keinen Deut besser. Keinen Deut besser. Übrigens, eine holländische Münze war das mal, Deut, ja. Keinen Deut besser als irgendjemand in der Welt, wenn uns Gottes Gnade nicht geschenkt wäre. Und zwar bleibend. Ja. Wir müssen auch nicht meinen, dass wir nach 20, 30, 40, 50 Jahren Nachfolge Jesu besser wären als die Welt, in uns selbst besser wären. Um nochmal auf Pfarrer Christlieb zurückzukommen, er wurde einmal gefragt, wie ist das eigentlich? Dann wurde ihm eine ganz, ganz schlimme, gravierende Sünde genannt. Wir sollten ja eigentlich nicht so unterscheiden, aber Gott macht auch gewisse Unterschiede. Etwas ganz Schlimmes wurde ihm genannt und dann wurde ihm die Frage vorgelegt, hör mal Alfred, wie ist das? Wärst du auch in der Lage, das zu tun, jetzt noch, nach so und so vielen Jahren Nachfolge Jesu? Und die Antwort lautete, auf der Stelle. Ich wäre auf der Stelle dazu in der Lage, das zu tun, wenn ich nicht gehalten werde. Wenn mich Gottes Gnade nicht halten würde, wären wir zu allem Bösen fähig, was wir früher vor unserer Bekehrung praktiziert haben. Unser Fleisch, unser sündiges Fleisch hat sich nicht verändert. Es ist mit Christus gekreuzigt. Aber wir haben immer noch damit zu tun, es ist immer noch dasselbe, wie vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Wenn etwas anders wird in unserem Leben, dann, weil Christus in uns wohnt, seine Gnade uns mehr und mehr in den Griff bekommt und kontrolliert. Aber losgelöst von seiner Gnade sind wir, um es noch einmal zu sagen, keinen Deut besser als irgendeiner, der in einem tiefen Sumpf der Sünde steckt draußen in der Welt. Denken wir anders, ihr Lieben, und da haben wir viele in der Gemeinde Jesu, die so denken, die falsch denken, sind wir nichts anderes als Pharisäer. Nichts anderes. Bekehrt und doch in unserem Wesen Pharisäer geblieben. Also, wir leben von der Gnade und von nichts anderem. Den Unterschied macht die Gnade. Den Unterschied macht die Gnade und nicht irgendetwas, was in uns selbst begründet läge. Wir kommen langsam zum Schluss. Die Art und Weise, wie Gott nun hier eingreift und das Problem löst, macht uns wieder einmal klar, dass Gottes Reich ein Reich der Gnade ist. Und das ist ja nun eine ganz, ganz tröstliche Sache hier mit unserem lieben Abraham. Wir hätten ihn vielleicht schon längst abgehakt. Wir hätten vielleicht schon längst gesagt, Abraham, also mit dir, ne, das wird nichts. Ich suche mir jemand anderen. Aber Gott ist so ganz anders, ja. Seine Berufungen und seine Gaben lassen ihn nicht gereuen. Es gereut ihn nicht. Wenn er jemand erwählt hat, so bleibt er erwählt. Ganz egal. Auch wenn er hier zum zweiten oder zum x-ten Mal sündigt oder sündigen würde. Das zeigt sich hier so deutlich. So deutlich, dass man sich daran stoßen und sich darüber ärgern könnte. Also ich weiß nicht, wie es euch so ergeht, aber mir ist es manches Mal so ergangen, wenn ich die Davids Geschichte gelesen habe und kam dann an die Stelle, wo ihm dann plötzlich da von einem Moment zum anderen alles vergeben wird und er hat so viel Unheil angerichtet, ist in eine Ehe eingebrochen, hat eine Ehe zerstört, hat ein Menschenleben auf sein Gewissen geladen, ja, und dann wird ihm sofort vergeben. Ja, das ist doch nicht gerecht, ne? Ist das denn gerecht? Da kann man sich so richtig dran stoßen und sich darüber ärgern. Und so auch hier in dieser Geschichte. Da wird Abimelech durch das Verschulden Abrahams in diese schwierige Situation hineingebracht. Und dann plagt Gott das Haus Abimelechs mit leiblicher Unfruchtbarkeit. Denn der Herr hatte zuvor hart verschlossen jeden Mutterschoß im Hause Abimelechs um Saras, Abrahams Frau willen. Und dann ist Abimelech noch auf die Fürbitte Abrahams angewiesen. Bedenken wir das einmal. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, so sagt Gott zu Abimelech, denn er ist ein Prophet, und lass ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, dass du des Todes sterben musst und alles, was dein ist. Und Vers 17, Abraham aber betete zu Gott, da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebaren. Und Abraham wird um der Ehrenrettung Saras willen mit materiellem Segen überschüttet. Vers 14 bis 16, da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab sie Abraham und gab ihm Sarah seine Frau wieder und sprach, siehe da, mein Land steht dir offen, wohne, wo dir es wohlgefällt. Und zu Sarah sprach er, siehe da, ich habe deinem Bruder 1000 Silberstücke gegeben. Siehe, das soll eine Decke sein über den Augen aller, die bei dir sind, dir zugute. Damit ist dir bei allen Recht verschafft. Welch eine Ungerechtigkeit, oder? Wir denken an das Gleichnis, das Jesus erzählt von den Arbeitern im Weinberg. Ne? Auch so eine Situation, wo man sich darüber ärgern könnte. Da bekommen diejenigen, die zuletzt eingestellt worden sind, genauso viel wie diejenigen, die zuerst eingestellt worden sind. Also das ist doch eine Ungerechtigkeit. Natürlich kann man so nicht in der Welt handeln. Das ist klar, in unserer Wirtschaft, im Berufsleben. Das geht nicht, ja. Aber hier wird etwas deutlich vom Wesen des Reiches Gottes. Das Wesen des Reiches Gottes ist Gnade. Und wir leben alle von dieser scheinbaren Ungerechtigkeit Gottes, die Bibel Gnade nennt. Durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus ist Gott gut und gerecht. Jetzt kommt's. Er ist gut und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Gott ist nicht ungerecht, indem er uns Sündern Gutes tut, sondern gerecht. Warum? Na, warum? Weil Jesus für uns die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen hat. Deshalb ist Gott hier gerecht, wenn er Sünde vergibt. Bestraft uns für die Sünde, für die er Jesus bestraft hat, nicht noch einmal. Das ist Gottes Gerechtigkeit, eine geschenkte Gerechtigkeit in Christus Jesus. Gottes Reich ist also ein Reich der Gnade. Da geht es nicht nach Verdienst, sondern es geht nach Gnade. Ich hatte jetzt hier in diesen Tagen eine Verabredung mit einem unserer Brüder und ich kam zu spät. Und dann begegnete mir ein freundliches Gesicht. Ich muss noch hinzufügen, ich hatte diese Verabredung vergessen. Sollte nicht passieren, aber es war passiert. Aber was mir begegnete, war ein freundliches Gesicht, ein freundliches Lächeln. Naja, und ich sagte dann, das Gesetz sagt, steinigt ihn, die Gnade sagt, umarmt ihn. Ja, meinte der Betreffende, wie oft hätte ich dann schon gesteinigt werden müssen? Seht mal. Offenbar hatte er begriffen, was Gnade bedeutete für sein eigenes Leben. Deshalb konnte er mir gegenüber so gnädig sein. Da, wo wir Gnade empfangen, können wir anderen Gnade weitergeben. Wo wir von unserer eigenen Leistung, von unserem Verdienst her leben, sind wir immer hart und unbarmherzig im Umgang mit anderen Menschen. So ist das. Wir müssen also tief bohren bei uns. Wir müssen an die Wurzeln. Und die Wurzel liegt immer im Evangelium. Ob einer das Evangelium begriffen hat oder ob er noch von seiner eigenen Gerechtigkeit lebt. Das ist die entscheidende Frage. Also im Reich Gottes geht es nicht nach Verdienst, sondern nach Gnade. Da bekommen wir das, was wir nicht verdient haben. Das Gegenteil haben wir verdient. Den Zorn Gottes haben wir verdient. Und Liebe und Fürsorge und Segnungen jeder Art bekommen wir von Gott umsonst aus Gnaden geschenkt. Da bleibt ein Abraham nach wiederholtem Versagen ein Prophet Gottes. Er bleibt der auserwählte Vater des Glaubens, der Segensträger Gottes. Er bleibt es. Und da bleiben auch wir, Gottes geliebte Kinder. Wir bleiben seine Auserwählten aus Gnaden, in Christus Jesus Auserwählte. Bleibend gesegnet mit allen himmlischen Gütern in Christus Jesus. Eine herrliche Gnade. Eine wunderbare Gnade, ihr Lieben. Liebe, lauter Liebe ist, die mich umfängt. Ach, und eine Liebe, wie kein Mensch es denkt. Gnade und Vergeben heißt das gute Wort. Das trägt mich durchs Leben, nimmt den Jammer fort, bringt mir Heil und Frieden in das Herz hinein, dass ich schon auf Erden kann recht selig sein. Amen. Wir stehen bitte auf.